eine überdachte Steinbrücke, ging Theon nun hinüber zum großen Bergfried. Der Widerhall seiner Schritte vermischte sich mit dem unaufhörlichen Grollen der See unter ihm. Um den Seeturm zu erreichen, musste er drei weitere Brücken überqueren, jede schmaler als die vorherige. Die letzte bestand nur noch aus Tauwerk und Holz, und im feuchten, salzigen Wind schwankte sie unter seinen Füßen. Als Theon in der Mitte anlangte, schlug ihm das Herz schon bis zum Hals. Tief unter ihm spritzte die Gischt auf, wenn die Wellen gegen den Fels brandeten. In seiner Kindheit war er über diese Brücken gerannt, selbst in finsterster Nacht. »Ein Knabe glaubt, ihm könne nichts geschehen«, flüsterte ihm eine zweifelnde Stimme ein. »Ein erwachsener Mann weiß es besser.« Die graue Holztür war mit Eisen beschlagen und von innen verriegelt. Theon hämmerte mit der Faust dagegen und fluchte, als ein Splitter seinen Handschuh aufriss. Das Holz schimmelte und die Eisenbeschläge rosteten. Ein Augenblick später wurde die Tür von einer Wache in schwarzem Brustharnisch und Helm geöffnet. »Seid ihr der Sohn? Aus dem Weg, oder ich zeige euch, wer ich bin!« Der Mann trat zur Seite. Theon stieg die Wendeltreppe zum Solar hinauf. Dort fand er seinen Vater, der neben einer Kohlenpfanne saß. Sein muffiger Mantel aus Seerenfell hüllte ihn von Kopf bis Fuß ein. Als er die Schritte auf den Steinplatten vernahm, blickte der Lord der Iron Islands auf und musterte seinen letzten verbliebenen Sohn. Er war kleiner, als Theon ihn in Erinnerung hatte, und so hager. Balon Greyjoy war stets dünn gewesen, aber jetzt erweckte er den Eindruck, die Götter hätten ihn in einen Kessel gesteckt und jede überflüssige Unze Fleisch aus ihm herausgekocht, bis allein Haut und Knochen geblieben waren. Ja, knochendürr und knochenhart war er. Sein Gesicht hätte aus Feuerstein gemeißelt sein können. Auch seine Augen ähnelten diesem Stein, so schwarz und scharf blickten sie ihn an. Aber die Jahre und der Salzwind hatten sein Haar mit dem Grau des winterlichen Meeres gefärbt, mit weißen Schaumkronen durchsetzt. Offen hing es ihm über den Rücken.
9 Jahre, nicht wahr?« sagte Lord Balon schließlich.
10, antwortete Theon und zog sich den zerrissenen Handschuh aus.
»Einen Jungen haben sie mir genommen«, sagte sein Vater. »Was bist du jetzt?«
»Ein Mann«, erwiderte Theon. »Euer Blut und euer Erbe.« Lord Balon grunzte.
»Man wird sehen.«
»Das werdet ihr gewiss.«
10 Jahre, sagst du. Stark hatte dich ebenso lange wie ich. Und nun kommst du als sein Gesandter.«
»Nicht als seiner«, entgegnete Theon. »Lord Eddard ist tot. Er wurde von der Lannister-Königin enthauptet.«
»Beide sind tot. Stark und dieser Robert, der meine Mauern mit seinen Steinen gebrochen hat. Ich habe geschworen, den Tag zu erleben, an dem man sie zu Grabe trägt, und tatsächlich ist es so gekommen.«
Er schnitt eine Grimasse.
»Dennoch lassen Kälte und Feuchtigkeit meine Gelenke schmerzen, genauso wie vor ihrem Tod. Was hat es mir also eingebracht?«
»Es bringt uns großen Nutzen ein.« Theon trat näher. »Ich trage einen Brief bei mir.«
»Hat Ned Stark dich in diese Kleider gesteckt?«
fiel ihm sein Vater ins Wort.
»Fand er Gefallen daran, dich in Samt und Seide zu hüllen und zu seiner süßen Tochter zu machen?«
Theon spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht stieg. »Ich bin keines Mannes Tochter. Falls euch meine Kleidung missfällt, werde ich andere anlegen.«
»Das wirst du.«
Lord Balon warf den Mantel ab, stemmte sich hoch und stand auf. In Theons Erinnerung war sein Vater größer gewesen.
»Dieser Flitter um deinen Hals! Hast du ihn mit Gold oder mit Eisen bezahlt?«
Theon berührte die Kette. Er hatte es vergessen.
»So lange ist es her.
Nach den alten Sitten durfte sich eine Frau mit gekauftem Schmuck behängen. Ein Krieger hingegen trug nur die Edelsteine, die er den Leichen der von seiner Hand gefallenen Feinde abnahm. Den eisernen Preis bezahlen, nannte man das.
»Du errötest wie eine Jungfrau, Theon. Ich habe dir eine Frage gestellt. Hast du dafür den goldenen oder den eisernen Preis gezahlt?«
»Den goldenen«, gestand Theon ein. Sein Vater packte die Kette und zerrte mit einem so heftigen Ruck daran, dass er Theon fast den Kopf abgerissen hätte, wenn das Metall nicht zuerst nachgegeben hätte.
»Meine Tochter hat eine Axt zu ihrem Geliebten gemacht«, sagte Lord Balon. »Und mein Sohn soll sich nicht einer Hure gleich aufputzen.«
Er warf die Kette in die Kohlenpfanne, wo sie in die Glut rutschte.
»Eben das habe ich befürchtet. In den grünen Landen bist du verweichlicht, und die Starks haben dich zu einem der ihren gemacht.«
»Ihr habt Unrecht. Ned Stark war mein Kerkermeister, doch in meinem Blut fließen Salz und Eisen.« Lord Balon drehte sich um und wärmte seine knochigen Hände über der Kohlenpfanne.
»Dennoch schickt dich der Stark zu mir wie einen gut abgerichteten Raben, der seine kleine Botschaft fest umklammert.«
»Der Brief, den ich euch bringe, enthält gewisslich keine Kleinigkeiten«, erwiderte Theon. »Und das Angebot, das er euch unterbreitet, habe ich ihm vorgeschlagen.«
»Der Wolfskönig hört demnach auf deinen Rat.«